Wer mit seinen Stärken arbeitet, wird stärker.
Und damit willkommen zurück zu unserer weiteren Folge von Einfach Komplex. Mein Name ist Alexander Blunk, ich bin euch aus Dresden zugeschaltet und mir gegenüber sitzt Gregor Vollmer Fuchs aus Magdeburg, der euch heute ebenfalls wieder als mein Co-Host zur Verfügung steht.
Ja, dann auch herzlich willkommen von mir.
So, angelehnt an den Podcast zur Zielfindung, den wir schon gemacht haben, haben wir uns ein Thema rausgegriffen, was viele Leute bewegt, was nicht unbedingt einfach zu lösen ist, aber die Frage, die dahinter steht, ist relativ einfach zu formulieren. Und zwar, wie finde ich die richtige Tätigkeit für mich? Tätigkeit kann Job bedeuten, kann aber auch was anderes bedeuten, aber wie macht man das eigentlich? Und bevor wir da reinstarten, Gregor, warum ist es überhaupt wichtig? Oder warum das beschäftigt das Menschen?
Naja, das kennen vielleicht der ein oder andere Zuhörer oder der ein oder andere Zuhörerin. Man kommt irgendwie als junger Mensch aus dem Abitur oder aus der Realschule und steht dann vor der Frage, okay, jetzt hatte ich irgendwie 10, 12 oder 13 Jahre einen festen Plan, was ich machen muss, muss man bis Freitag zur Schule meine Prüfung machen und jetzt öffnet sich die Welt. So, und wir können sagen, okay, wir haben, uns steht jetzt alles offen, wir können studieren gehen, wir können eine Ausbildung machen, freiwilliges soziales Jahr, Zivildienst, Bund, whatever. Und man beschäftigt sich damit, okay, was sind denn jetzt eigentlich so meine Stärken? So, also was macht mir denn Spaß? So, dann reflektiert man vielleicht, welches Schulfach war, in dem war man gut, was hat einem Spaß gemacht, welche Hobbys hat man vielleicht gemacht und versucht anhand deren Einschätzung vielleicht so ein bisschen zu erörtern, in welche Richtung es perspektivisch gehen soll. War das bei dir ähnlich?
Na klar, ich habe damals also natürlich in der Schule, gab es so lustige Tests, die man gemacht hat, die so mehr oder weniger gut funktioniert haben. Und ich habe dann am Ende der 11. Klasse, also zwischen der 11. und der 12., habe ich mal so ein Tagesseminar besucht habe ich damals wirklich viel Geld in die Hand genommen, aber so eine Tagesauswertung bei einer Psychologin in Hamburg. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob mich noch an den Namen erinnere. Aber die haben mich da einen Tag lang eigentlich komplett auseinandergenommen, mit mir Persönlichkeitstests gemacht, Eignungstests gemacht, IQ-Tests gemacht. Also ich glaube, ich habe gefühlt 3000 Fragen beantwortet, den ganzen Tag über mehrere Interviews geführt. Morgens bin ich da reingewatscht und abends kam meine Familie vorbei. Da gab es dann die Gesamtauswertung. Und gefühlt konnten die mich abends besser beschreiben als der Rest meiner Familie zusammen. Und die waren so, oh ja, das ist Alex. Und ja, stimmt, das würde eigentlich total gut zu dem passen. Also so Eignungsdiagnostik habe ich mich da auch relativ früh ausgesetzt. Aber genau, das ist ein riesiges Thema. Und ich glaube, oder meine Wahrnehmung ist, dass nicht jeder und jede da draußen sich viel damit auseinandersetzen kann oder in der Vergangenheit auseinandergesetzt hat, was denn vielleicht so wirklich zu einem passt. Also wie es vielleicht auch bei dir, du hast ja auch deinen Weg nochmal ein bisschen flexibler gestaltet. Wie ist es denn bei dir exakt gelaufen?
Ja, ich hatte da den Zugriff oder auch das Interesse an solchen Tests damals gar nicht, muss ich sagen. Ich war der letzte Jahr, in dem auch Zivildienst machen musste, sollte, wie auch immer durfte. Ich fand das ja auch ganz gut. Also ich habe noch Zivildienst gemacht im OP-Saal bei uns in Sangerhausen, in einer kleinen städtischen Klinik, was mich menschlich sehr weitergebracht hat, so zumindest das Feedback aus meinem persönlichen Umfeld damals. Und bin danach studieren gegangen. Mir war halt wichtig, von Anfang an Geld zu verdienen. Ich war in der Schule ganz gut in Mathematik und in Sport. Wusste aber Sport als Beruf wollte ich jetzt nicht unbedingt so machen. Also habe ich mich eher der Mathematik verschrieben und habe dann halt ein duales Maschinenbaustudium begonnen. Wo wir jetzt der fleißige Zuhörer oder die fleißige Zuhörerin wird es ja wissen, mich aus dem Maschinenbaustudium auch schon weit weg bewegt habe mit der Finanzdienstleistung und dem Coaching, was immer noch zahlenlastig ist, aber was natürlich viel weiter weg von der Mathematik ist als vielleicht ein Maschinenbauingenieur.
Ja, und was wir hier gesehen haben und ich glaube, was man auch an deinem Lebenslauf relativ gut sieht, sind eher kleinere Kurskorrekturen. Also ich habe auch schon erlebt, dass Leute gestartet sind als, was kann man, ich habe letztens einen Kumpel gehabt, der ist Musiker, der rief mich dann an, weil er gesagt hat, er möchte jetzt Immobilienmakler werden, was für mich erstmal so spontan ein relativ großer Sprung war. Aber ich nehme eher wahr, dass Leute in einer Fachrichtung, zum Beispiel in einem Bereich arbeiten, egal ob es zum Beispiel Forschung ist oder irgendwie Entwicklung oder Sales oder also dass man da auch wechselt, genauso wie Polizisten, die zuerst mit Streife anfangen und sich dann irgendwann zum Bürodienst vielleicht hin entwickeln. Also da ist ja durchaus einiges da. Aber bevor wir da schauen, wie macht man diese kleinen Großkorrekturen, vielleicht wäre das Prinzip von Ikigai eine Sache, die wir hier mal mit reinbringen können, weil es eine Sache ist, die im Internet relativ viral gegangen ist über die letzten 2 bis 3 Jahre. Ich weiß nicht, hast du von dem schon mal gehört? Sonst würde ich dich da einfach mit reinnehmen.
Nee, da musst du mich bitte auch mal aufklären.
Das ist die japanische Methode für ein sinnreiches Leben. Und die Idee von Ikigai beschreibt eigentlich die Suche danach, was ist, also es geht hier wirklich nach der besten Arbeit, beziehungsweise es geht darum, das Leben voller Freude zu gestalten. Und das heißt, es geht um eine Leidenschaft, die dem Sinn Leben, die dem Leben einen Sinn sowie Freude verleihen kann. Und das besteht aus 4 Aspekten. Das heißt, das, was man den ganzen Tag über machen sollte, sollte eine Kombination aus 4 Sachen sein. Einmal aus dem, was man liebt, nachvollziehbar, dem, worin man gut ist, das ist dann in Kombination, was man liebt und worin man gut ist, wäre zum Beispiel eine Passion. Einmal das auch, was die Welt braucht. Also, ne, das, was man liebt und was die Welt braucht, könnte ja auch eine Mission sein, die man sich steckt. Aber auch als 4. wofür man bezahlt werden kann. Und es gibt hier viele Begrifflichkeiten. Also ich würde es jedem empfehlen, das einfach mal zu googeln. Die Schaubilder, die dazu existieren, sind sehr sinnvoll. Das heißt Ikigai. Und das beschreibt relativ klar, es kann Sachen geben, die man liebt, in denen man gut ist, die die Welt auch braucht, für die man aber nicht bezahlt werden kann. Und das kann man dann in der Stelle nur machen, wenn man andere Möglichkeiten hat, wie man nachhaltig Bestand haben kann, egal ob es jetzt ein größeres Vermögen ist oder vielleicht Partner, Partnerin, die einen unterstützt oder einen sehr frugalen Lebensstil. Es gibt auch Sachen, in denen man gut ist, wofür man bezahlt werden kann. Das kann auch erstmal ein Beruf sein, aber das hat jetzt erstmal mit der Berufung an sich nichts zu tun, denn das wäre eher was, wofür man dich bezahlen kann und was die Welt auch braucht. Und gleichzeitig ist also die Idee, die dahinter steckt, ist, dass Dinge, die wir entweder gut können oder die entlohnt werden oder die man liebt oder die halt auch gebraucht werden, tendenziell dazu führen, dass man in so positiven Feedback-Schleifen landet, wo einfach auch gute Gefühle insgesamt sehr, sehr stark ausgelöst werden.
Das klingt alles sehr, sehr logisch. Es ist ja aber die Frage, wie finde ich vielleicht genau diesen Job, den man sich dann darstellen muss. Weil natürlich, ich glaube, jeder hätte gerne eine Tätigkeit, die er liebt, die gebraucht wird, die bezahlt wird, am besten noch gut bezahlt wird, über der man dann gut leben kann. Aber die Realität ist ja oft so, dass Menschen in Jobs festhängen, wo jetzt wenig Liebe erfahren wird tagtäglich und auch wenig Passion, sondern es ist eher so ein: Oh, jetzt ist wieder Montag, jetzt ist wieder 7:30 Uhr, ich muss jetzt wieder zur Arbeit. Also, dass am Sonntag quasi schon der Fokus auf den Montag geht und die Leute schon keine Lust haben. Was wäre denn da deine Empfehlung? Wie findet man denn so einen Job?
Also ich glaube, wenn man eine dieser 4 Sachen findet, also entweder etwas, worin man gut ist, oder was man liebt, oder was die Welt braucht, oder wofür man bezahlt werden kann, ist, glaube ich, schon mal der erste Step. Also die Schritte können nicht sein, wir machen alle 4 Sachen oder wir machen es gar nicht, sondern nach wie vor ist so ein Step-für-Step-Verfahren hier, glaube ich, sehr sinnvoll. Und ich bin ja aus der Psychologie. Das heißt, ich muss es an der Stelle anbringen und wir sind ja auch da im Eignungstestverfahren durchaus stärker auch mit drin mit unserem Coaching, ist die Frage, was für ein Persönlichkeitstyp bin ich eigentlich? Also es gibt verschiedene Persönlichkeitsmodelle. Die Big Five ist in der Psychologie mit das beliebteste. Das Vier-Farben-Modell oder auch 16 Personalities wird in Unternehmen sehr viel genutzt, auch wenn da einige Einschränkungen auf jeden Fall vorliegen, die man da beachten muss. Aber es wird da auch ständig weiterentwickelt, was dazu, wie man das erörtern kann. Und die Idee ist, dass es von Natur aus unterschiedliche Menschentypen gibt, die sich aber auch über ihre Lebensspanne entwickeln können. Und je nachdem, was für ein Typ Mensch man ist, ist man in gewissen Situationen einfach unbeschwerter unterwegs. Das heißt, man muss sich da nicht reinzwingen, muss sich da nicht reinklemmen. Ich kenne ja auch uns beide. Also wenn man uns mit einem Haufen von Menschen zusammentut und wir einfach mit denen eine gute Zeit haben können, wir mit denen reden können, so wie wir es auch jetzt machen. Ja, also wir treffen uns auch gerne einfach, um zu reden, Dinge auseinanderzunehmen und ne, da in den Austausch zu gehen. Ich weiß zum Beispiel bei meiner Frau, wenn die in einem einsamen Haus am Strand oder in einer Hütte im Wald am See leben könnte und Bücher wälzen, dann würde sie damit auch durchaus klarkommen. Und zwar sehr gut klarkommen. Und ich glaube, das sind schon mal so beispielhafte Persönlichkeitseigenschaften, die Menschen hier drastisch unterscheiden voneinander.
Und beide Typen die du gerade beschrieben hast, braucht es ja auch irgendwo. Also das ist mir auch ganz wichtig, hier nochmal zu erwähnen. Also es braucht sowohl die introvertierteren Menschen als auch die extrovertierteren, weil unsere Welt und unsere Gesellschaft auch beides braucht. Man beobachtet das zum Beispiel auch oft bei, oder ich zumindest bei Sportmannschaften. Ich spiele jetzt nicht im ersten Verein Fußball in meiner Karriere, aber seit 20 Jahren. Und Gruppen kommen ja eigentlich immer wieder gleich zusammen. Ne? Also du hast immer, wenn du das reflektierst, von außen ähnliche Charaktere in jeder größeren Gruppe halt drin. Übrigens auch in der Tierwelt, lustige Anekdote vom Wochenende vielleicht. Mein Großvater hat noch Hühner und es gab ein Huhn, was immer außerhalb der Gruppe ein bisschen gesondert war. Und meine Eltern dachten halt, das war krank und haben es dann erlöst. Hatte zur Folge, dass jetzt ein anderes Huhn ausgestoßen ist und nicht mehr zur Gruppe gehört. Das heißt, diesen Einsiedler gibt es da jetzt trotzdem noch in der Gruppe. Ist nur ein anderes Huhn jetzt geworden. Und das hat er auch sehr, sehr lustig beschrieben, weil mein Stiefpapa da auch Psychologe natürlich ist und das halt auch sehr genau beobachtet hat. Auch da ist das wahrscheinlich einfach auch ähnlich als bei uns.
Das arme Huhn. Aber das arme Huhn. Was ich mir nur denke, und das ist so eine Sache, die häufig außen vor gelassen wird, es gibt durchaus Persönlichkeitseigenschaften, die in der Arbeitswelt bevorteilen. Also es gibt zum Beispiel die Persönlichkeitseigenschaft der Gewissenhaftigkeit. Wenn man stark gewissenhaft ist, kann man sich besser in eine Lage versetzen, repetitive, sich wiederholende Abläufe regelmäßig häufiger durchzuführen. Das ist so eine Sache, in die man sich reinklemmen kann. Aber das zählt da auch mit rein. Und einer der Hauptgründe, warum das der Fall ist, ist, weil Menschen, die stark gewissenhaft sind, die fühlen sich nicht gut, wenn sie produktiv sind, sondern sie haben ein enorm schlechtes Gewissen, wenn sie unproduktiv sind. Das heißt, es ist einfach eine Sache, die in uns Menschen da noch drinsteckt. Und natürlich, wenn ich jetzt mal ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich nichts mache, dann mache ich tendenziell mehr, aber nicht, weil ich mich besonders gut fühle, sondern weil einfach dieses schlechte Gewissen auch weggeht. Und klar kann man sich immer für einen Moment dann besser fühlen. Aber Menschen, die halt weniger gewissenhaft sind, haben einfach diesen Schmerz an der Stelle so nicht. Zumindest kurzfristig. Und da ist, ich glaube auch schon, dass in unserer heutigen Arbeitswelt, ich sage mal so, der klassische Künstlertyp tendenziell höhere Schwierigkeiten hat als ein klassischer Verwaltungstyp. Also Menschen, die, also ich denke schon, dass da in der Realität schon Unterschiede gemacht werden. Da habe ich vergessen, dir eine Frage zu stellen. Das hole ich jetzt nochmal nach.
Und das ist auch gar nicht schlimm, diese Unterschiede, weil auch die Gewissenhaftigkeit hat an einer anderen Stelle ja auch genau diesen Nachteil, ne? Also klar, wenn man gewissenhaft ist, arbeitet man dann deutlich mehr, aber dieses schlechte Gewissen ist jetzt auch nicht gerade das positivste Gefühl, ne? Und das sorgt ja auch dafür, zumindest war es bei mir persönlich so, und ich weiß es ja von dir, was ja ähnlich auch dazu, dass Phasen der Entspannung eher schwieriger werden. Also, weil man dann halt ne, auf der Couch sitzt oder im einsamen Haus am See und dann so das Gefühl hat, hey, ich bin ja gerade total unproduktiv, das ist total schlecht. So, also hier muss man auch immer beide Seiten betrachten. Also jede Stärke kann auch gleichzeitig eine große Schwäche halt sein. Und da muss man sich dann auch einfach bewusst sein, um dann halt im Zweifel damit umgehen zu können.
Absolut. Und ich denke, dass wenn man zum Beispiel eine sehr soziale Ader hat und gerne Menschen um sich herum hat und sich zum Beispiel gerne kümmert, der Job eines Kindergärtners oder einer Kindergärtnerin deutlich attraktiver sein kann, als jetzt die ganze Zeit nur in der Bibliothek zu hocken und als Anwältin zu arbeiten. Also das ist, ich glaube, da kann man auch schon gegen die eigene Natur arbeiten. Wohl wissentlich, dass sich Persönlichkeit auch entwickeln kann. Also über so eine Lebensspanne verändert sich das auch durchaus, teilweise relativ stark. Und das ist eine Sache, die wir auch stets beachten können. Und hier ist einfach, hier ist zu beurteilen, dass das, was einen Menschen glücklich macht, einen anderen Menschen nicht glücklich machen würde. Also Beispiel ist jetzt Elterngeneration zu unserer Generation. Relativ krass. Ich glaube, wenn ich mit meiner Familie spreche, da wird mir teilweise immer noch, wenn man noch Jobs empfohlen, ob ich nicht irgendwo nochmal in gesichertes Angestelltenverhältnis gehen möchte, auch wenn das meiner Natur relativ stark widerspricht. Also ich glaube, ich wäre, oder meine persönliche Annahme ist, dass ich ein sehr schlechter Angestellter wäre im Schnitt, weil ich glaube, dass ich da einige Sachen mitbringe, die durchaus Konfliktpotenzial mitbringen, die in der jetzigen Tätigkeit deutlich einfacher unterwegs sind. Und das ist eine Sache, die uns ja auch dauerhaft eigentlich vielleicht auch da. Wie hast du denn für dich entschieden, ob ein Angestelltenverhältnis oder eine Selbstständigkeit hier eher der Fall wäre? Das ist ja so eine klassische Unterscheidung. Warum denkst du, dass das besser zu dir passt?
Ich war ja im klassischen Angestelltenverhältnis. Ich hatte ja durch das duale Studium einen Einblick in verschiedene Welten. Also, ne, ich war immer ein Semester Student. In den Semesterferien war ich immer 40 Stunden arbeiten, habe eine Ausbildung dazu gemacht. Also ganz klassisch eigentlich. Und es hat alles so seine Vorzüge, weil in dem Moment, wo du angestellt bist, musst du dir halt wenig Gedanken drüber machen, was passiert. Du gehst von 6:30 Uhr bis 14 Uhr, 15 Uhr dahin, hast deine Pause zu einer festen Zeit, gehst dann nach Hause und kannst loslassen. So, Riesenvorteil. Auch in der jetzigen Welt als Familienvater sehe ich das halt bei anderen, die nicht selbstständig sind. Wenn das Kind krank ist, gehst zum Arzt, bist mit krank geschrieben, bleibst zu Hause und kriegst trotzdem dein Gehalt. So. Das sind halt gewisse Vorteile, die gerade auch hier in Deutschland Angestellte einfach haben. Was für mich ausschlaggebend war, dann auch in die Selbstständigkeit zu wechseln, war am Ende die Freiheit. So, ich möchte selbst entscheiden können, was ich wann, wo, wie mache. Was nicht heißt, dass ich weniger arbeite. Ich arbeite tendenziell mehr als meine 40 Stunden in der Woche, sondern es geht mir eher darum, wie ich das aufteilen kann. Kleines Beispiel vielleicht hier. Ich habe morgen meine Tochter in die Kita gebracht und ich werde sie auch heute 15 Uhr wieder abholen. So, und werde danach nochmal arbeiten. Das wäre im Angestelltenverhältnis nicht immer so leicht möglich, da einfach auch flexibel zu agieren. Mein Großvater, dem bedarf es ja auch gerade an Pflege. Auch da kann ich halt dann einfach mal einen Tag zu meinen Eltern fahren und halt von dort aus arbeiten und mir das halt so an dem Tag einteilen, wie es halt gerade passt. Und das gepaart mit gewissen Einkommensmöglichkeiten, die ich einfach in der Selbstständigkeit auch da habe, dass ich einfach mehr skalieren kann, dass wenn ich sage, okay, ich habe ein Ziel, das kann finanzieller Natur sein, das kann auf irgendwelchen Ranglisten aufbauen. Ich bin halt selbst dafür verantwortlich, das zu erreichen, bin relativ unabhängig von anderen. Das war für mich ein ganz, ganz großer Treiber, weil da, auch deswegen ich eigentlich dual studiert habe, mich unabhängig vom Staat zu machen, erstmal als Instanz von BAföG, ne, und mein eigenes Geld verdiene. Und das hat bei mir eigentlich dazu geführt, diesen Freiheitsgedanken aufzunehmen. Vielleicht auch von meinem Vater, der auch selbstständig war, mit dem ich das ähnlich erlebt habe in meiner Kindheit, gepaart hat mit diesen Einkommensgedanken, weil für mich Geld eine große Motivation ist und war. Auch das ist ja nicht bei jedem gegeben. Ne? Auch das ist vielleicht der zweite Aspekt der Persönlichkeit, wo man sagen muss, ja, wir haben den grundlegenden Persönlichkeitstyp, aber wir haben auch verschiedene Motivatoren, die Menschen halt antreiben. Ne? Also man kann persönlich sehr, sehr gleich oder ähnlich sein, aber durch die Motivatoren, ich habe jetzt mal einen genannt, das kann Geld sein, das kann Macht sein, das kann aber auch soziales Engagement sein oder auch andere, kann sich die Richtung, in die man geht, halt auch nochmal grundlegend unterscheiden.
Und da ist ja auch wahrscheinlich so das Thema Selbstständigkeit gefühlt das Gegenteil zum Beamtentum. Das eine ist, ich bin jetzt eingegleist, ich weiß, was die nächsten 40 Jahre passiert und wie es passiert und wie es passieren wird und wie es sich entwickelt und wann da irgendwelche Stufen sind. Und ich bin tendenziell ein bisschen höher eingestiegen, aber danach geht es auch sehr langsam nur voran. Und das andere ist man kann es von ihm halten, was man möchte und ist auch nicht mein Lieblingsmensch auf der Welt, aber Elon Musk hat mal gesagt, eine eigene Firma zu gründen, ist ein bisschen so, als würdest du auf Glasscheiben rumkauen, während du in einen tiefen Abgrund blickst. Und das spricht jetzt erstmal nicht für riesige Sicherheit. Und wenn ich mir auch mal angucke, wie oft wir uns über die letzten Jahre auch über das Thema Sicherheiten unterhalten haben, wie stark uns wichtig war, dass wir Flexibilität erhalten können, das sind ja eigentlich die Themen, die sehr relevant sind. Und das, was jetzt nach Jahren immer weiter auffällt, und das ist eine Sache, die man eigentlich schon vorher weiß, aber die man nicht so unbedingt, die man nicht unbedingt immer so spürt, ist, dass das so individuell ist und dass es auch überhaupt, dass es wenig Sinn ergibt, sich dauerhaft mit vielen Menschen im eigenen Umfeld zu vergleichen. Es gibt wenige Menschen, mit denen kann man sich sicherlich vergleichen und die vielleicht auch ähnliche Bedürfnisse haben, aber wenn man sich mit zu vielen Leuten gleichzeitig versucht, auf eigene Ebene zu bringen und dafür zu vergleichen, hat man den Nachteil, dass man dabei automatisch eigentlich nur schlecht wegkommen kann.
Ich glaube, da haben wir ja auch schon in der einen oder anderen Folge ausführlicher gesprochen, weil man es ja tendenziell mit denen vergleicht, die mehr haben als man selbst und dadurch halt immer in eine Position kommt, wo man weniger hat. Ja, ich möchte das jetzt gar nicht weiter vertiefen. Wie gesagt, das haben wir ja, glaube ich, in den anderen Folgen schon zur Genüge besprochen, aber es ist halt auch den unterschiedlichen Bedürfnissen der Leute halt einfach geschuldet, dass verschiedene Menschen in verschiedene Richtungen gehen.
Und da ist, wenn wir das jetzt mal runterdestillieren, denke ich, haben wir verschiedene Möglichkeiten. Entweder man versucht aktiv Einfluss darauf zu nehmen, indem man entweder mit Menschen spricht, die sich auskennen mit, was gibt es in der Jobwelt, oder mit Leuten austauscht, die Eignungstests machen können, oder dass man auch mit Leuten spricht, die einen persönlich selbst gut kennen, die vielleicht ein Gefühl dafür haben könnten, was zu einem passen kann. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber das Leuten, denen man da Vertrauen schenkt. Das kann aber auch gleichzeitig bedeuten, dass wir eher eine regelmäßige Kurskorrektur vornehmen. Also, dass man sagt, egal womit ich starte, ich bin damit jetzt nicht verheiratet. Das heißt nicht, dass man jede Ausbildung nach einem Jahr abbrechen soll, wenn man damit gerade angefangen hat. Aber dass wenn man sagt, okay, das fühlt sich aus zu vielen Gründen gerade nicht mehr richtig genug an, dass man anfängt, an dem Plan B zu arbeiten. Ich glaube, das sind so die Sachen, die ich über die Jahre mitbekommen habe, die fast am besten finde. Was denkst du dazu?
Ich bin da völlig bei dir. Mir wäre wichtig, da eins noch zu erwähnen. Also es gibt ja diesen Spruch, wer liebt, was er tut, der muss in seinem Leben nie wieder arbeiten. Den finde ich ehrlich gesagt ziemlich unpassend, weil es in jedem Job und in jedem Weg Herausforderungen geben wird und auch Aufgaben, die man nicht gerne macht. Ich glaube, das kennst du, das kenne ich. Auch wir haben in unseren Jobs teilweise Aufgaben, die wir weniger gerne erledigen als andere. Nenne ich es mal nett. Also wo man sich auch mal durchkämpfen muss, die unangenehm sind. Das führt aber nicht direkt dazu, dass ich den Job wechseln möchte, sondern es sind halt einfach auch Aufgaben, die man erledigen muss, die dazugehören, die auch mal wehtun. Ne? Aber durch Schmerz kann man halt auch wachsen. Und ich glaube, das ist wichtig zu betonen, dass man nicht am ersten Widerstand in einem Feld, wo man sagt, eigentlich ist es das, was mir Spaß macht, vielleicht die Fahne hisst und wieder geht, oder die Säge streicht vielmehr. Und dass man da auch einfach mal durchgeht. Ne? Und auch für sich halt einfach sagt, okay, ich probiere das jetzt aus und das macht mir eigentlich Spaß und jetzt kommt Widerstand und ich gehe mal durch den Widerstand durch und gucke, ob es danach noch gut ist. Wohl wissen, dass man auch nicht zu lange an schlechten Situationen festhalten sollte, aber halt nicht gleich beim ersten Widerstand halt auch gehen sollte. Ich glaube, da ist ein Mix auch ganz, ganz wichtig. Und zu dem, was du vorher gesagt hast, bin ich komplett bei dir. Also mir hat es sehr, sehr viel gebracht, mit Menschen aus meinem inneren Umfeld zu reden und denen einfach mal zu fragen, hey, wo sieht ihr denn meine Stärken? Also vielleicht Leuten, denen man wirklich vertraut, die einfach nicht nur so Lobpudel und sagen, ja, du bist so ein toller Typ und das kannst du so total gut und das total gut, sondern sich wirklich mit den Menschen, die einem vertrauen, denen man selbst vertraut, zu sagen, hey, hast du denn mal 10, 15, 30 Minuten Zeit für mich? Ich würde mich gerne mal mit dir unterhalten. Wo siehst du denn meine Stärken, aber wo siehst du halt auch meine Schwächen? Und ich glaube, das kann sehr, sehr gut helfen bei einer guten Jobauswahl, wenn meine Stärken sind, du erzählst gerne mit Menschen und die Schwächen sind, naja, dich 8 Stunden in einem Raum alleine vor einer Rechnung sperren, ist jetzt vielleicht nicht das so, dann ist vielleicht der Beruf eines Konstrukteurs, den ich mal ausgeübt habe, als Maschinenbauingenieur, nicht sehr geeignet am Ende des Tages, weil ich da relativ wenig erzählen kann. Ne? Das ist aber eine Sache, die man dadurch halt auch ganz gut rauskriegt, weil dann das Umfeld kennt einen eigentlich schon sehr, sehr gut, gerade wenn wir ein paar Jahre mit einem verbracht haben.
Dann lass doch nochmal zum Abschluss so durchgehen, was uns über uns selbst auf jetzt mein Gefühl.
Dann gibt es nochmal eine tiefe Frage zum Schluss. Also mir
Ja.
ist in meinem Weg, ich hatte große Schwierigkeiten nach der Schule was zu finden, was ich machen wollte. Ich hatte viele Sachen, die ich nicht machen wollte. Das war mir relativ klar. Ne? Ich wollte nie BWL studieren. Ich wollte nie was Sportmäßiges machen, auch wenn Sport eine große Leidenschaft von mir ist. Das war klar, aber es war sehr, sehr schwierig zu wissen, was will ich denn machen. Ich habe dann den Weg gestartet mit dem dualen Maschinenbaustudium, weil da eine Sache erfüllt war. Ich war erstmal finanziell unabhängig von meinen Eltern und vom Staat, was ein großer Antreiber für mich war. Und habe dann im Laufe des Maschinenbaustudiums eigentlich aber festgestellt, dass es nicht das ist, was ich 40 Jahre machen wollen würde. Ich habe das trotzdem durchgezogen, habe meinen Bachelor, habe die Ausbildung dazu abgeschlossen, aber habe halt währenddessen festgestellt, okay, das ist nicht so das, was ich mir jetzt so vorgestellt habe. Auch wenn ich da an einer anderen Stelle sehr, sehr viel Spaß gemacht habe. Also auch die Ausbildung, das, ne, ich habe ja Brücken gebaut und dann als Bauleiter auf der Baustelle gestanden, es hat schon unfassbar Spaß gemacht, so Sachen wachsen zu sehen. Aber es war jetzt so. Was, wo ich ja 10 Jahren, wenn ich Familie habe, wie es jetzt der Fall ist, kann ich mir das nicht mehr vorstellen, 5 Tage auf Baustelle zu sein. Da war das ausgeschlossen. So, das passte zu meinem sportlichen Leben nicht, das passte zu meinem zukünftigen Familienleben nicht. Und dann musste ich einen anderen Weg finden. Und dann hat sich die Möglichkeit halt damals ergeben mit der Finanzdienstleistung, für die ich heute sehr, sehr dankbar bin. Aber auch da war der Weg jetzt nicht wie am Faden gezogen. Auch hier gibt es immer mal wieder Widerstände, die da zu überwinden sind. Ob das ist, was ich in den nächsten 20 Jahren mache, weiß ich nicht. Aktuell macht es mir noch viel, viel Spaß. Auch hier gab es große Widerstände im letzten halben Jahr, die ich überwunden habe. Und hier ist aber auch noch viel Entwicklungspotenzial einfach offen. Und das macht gerade unfassbar viel Spaß. Und mit dir zusammen die neue Firma zu gründen, das Coaching zu machen, was wir ja in-house schon bei uns in der Finanzdienstleistung sehr, sehr aktiv machen. Auch das wird, glaube ich, eine Leidenschaft, die in den nächsten 5 bis 10 Jahren noch viel Wachstumspotenzial hat. Wie sieht es denn da bei dir aus?
Ja, ich glaube schon, dass es wirklich so eine langfristige Sache ist, wo man sich entwickeln sieht. In der Schulzeit habe ich schon festgestellt, ich bin sehr gut da drin, Leuten was beizubringen. Ich habe 6-mal die Woche Nachhilfe gegeben. Ich habe gerne Vorträge gehalten. Also das waren so Sachen, wo ich gesagt habe, ach, eigentlich wäre ich schon gerne so Lehrer oder sowas. Wobei meine Interesse für Psychologie schon durchaus sehr stark da war. Und dann habe ich gesagt, okay, was interessiert mich da am meisten? Und eigentlich wollte ich in die forensische Psychologie jahrelang. Also ich habe früher alle Krimiserien aufgesaugt, die es gab. Und da gab es immer diese Kriminalpsychologen. Und ich habe zu viel The Mentalist geschaut und Lie to Me und solche Serien. Und dann bin ich zum Studium gegangen und dann habe ich relativ schnell festgestellt, auch nachdem, ne, was braucht die Welt? Ich wollte eigentlich forensischer Psychologe werden, also Profiler, aber wir haben einfach nicht genug Morde in Deutschland, was ein total gutes Problem ist, aber was bedeutet, dass es diesen Job einfach nicht gibt. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das nichts ist, dann wo gibt es dann vielleicht so die meisten Psychopathen? Die gab es halt im Finanzbereich, zumindest von dem, was ich gefunden habe, Psycho- und Soziopathen. Und das war dann Option Nummer eins. Option Nummer zwei war Professor zu werden, weil ich dachte, Professor sein wäre eigentlich richtig cool. Ich habe dann 3,5 Jahre in der Forschung gearbeitet, habe festgestellt, es gibt für mich nichts Anstrengenderes als Paper zu schreiben, weil es genau das ist, was ich nicht möchte. Und zwar mich dauerhaft mit einzelnen Sätzen, die ich sage, auseinandersetzen und die bis ins letzte Detail ausformulieren, perfektionieren. Und ich weiß noch, dass ich in meiner Prüfung in der Psychologie habe ich mal einen Abzug von 0,3 Punkten oder Notenpunkten gehabt, weil ich in einem Modell hieß das Ding statt Kreativität hieß es Einfallsreichtum. So, es waren zwei Modelle, die waren fast gleich, das war der Unterschied da drin. Und da das ist mir so auf den Sack gegangen, weil ich gesagt habe, Leute, es ist exakt das Gleiche und für 99% aller Sachen da draußen wäre es total egal gewesen, aber hier kam es jetzt auch an, nee, damit kann ich mich nicht so anfreunden und habe dann festgestellt, ja, eben vor allen Dingen auch mit diesem Vertrauensgefühl, was ich in vielen Leuten hervorgeweckt habe, auch noch mit meinem Wunsch, Leute wirklich zu unterstützen, ihnen was beizubringen, bin ich dann eben so wie du, so ein bisschen wie Allgemeinarzt zum Thema Finanzen geworden und habe da, glaube ich, sehr, sehr viel Zeit auch reingesteckt zu lernen, wie alles funktioniert, weil das mir persönlich Sicherheit gegeben hat. Und über die Jahre hin habe ich gemerkt, ich bin weniger der Typ Mensch, der Leute irgendwie von dem Job begeistern möchte, weil das mag ich gar nicht. Aber ich mag Leute von der Dienstleistung, von der ich überzeugt bin, begeistern. Das mache ich eigentlich den ganzen Tag über. Also ich empfehle ständig alle Leute immer irgendwo hin für Sachen, die mich einfach begeistern. Und das auch zum Job zu machen, war da sinnvoll. Und so verbindet man halt vieles, weil man hat sehr viel, was man lehren darf, sehr viel, was man lernen darf, sehr viel im Austausch. Und jetzt seit Jahren in der Immobilienfinanzierung, wo ich mich wohlfühle, habe ich A den Vorteil, dass es Projektgeschäft ist. Das heißt, ich kann mich einmal stark reinsetzen und dann ist es für 7 bis 10 Jahre erstmal beendet. Das heißt, dieses dauerhafte, oh mein Gott, ich muss jetzt noch eine Person anrufen, weil ich weiß nicht, ob die jetzt nochmal ein Depot gemeinsam reinschauen möchte oder ähnliches. Das gibt es einfach hier weniger. Plus, es ist dauerhaft stark komplexes Problemlösen mit hohem Kommunikationseinsatz. Und das sind Sachen, die da einfach Sinn ergeben. Gleichwegs, und deswegen haben wir auch letztes Jahr noch die Firma zusammen gegründet, ist mir oder ist ja uns auch aufgefallen, dass wir gerne noch mehr zurückgeben wollen, mehr in den Coaching-Bereich gehen wollen. Nicht, um uns irgendwie als Influencer-Coach zu nennen. Ich glaube, ich habe nicht mehr Instagram auf meinem Handy und damit irgendwie anzugeben, sondern weil wir real sehen, dass vor allen Dingen so das Thema menschliches Verkaufen und nachhaltiger Umgang mit anderen Leuten dazu führt, dass man selbst ein besseres Leben führen kann. Und wir das gerne teilen wollen. Und davon sind wir überzeugt. Und ja, also das ist ein Prozess, jetzt mal in 3 Minuten zusammengefasst, von 7 bis 10 Jahren. Jetzt im nächsten Sommer habe ich dann 10 Jahre auch mein Abitur hinter mir. Und da ist sehr viel passiert zwischendurch. Sehr, sehr viel. Nee.
Das ist ja am Ende das Spannende, ne? Es passieren Sachen auf dem Weg und die führen zu einer Kurskorrektur und das ist das, was, glaube ich, uns noch öfters auch passieren wird. Ne? Ich glaube nie, dass wir aufhören werden mit Arbeiten so richtig. Ich glaube, da sind wir beide zu sehr motiviert, Sachen zu machen, zu entwickeln. Und ich glaube, da ist noch viel Luft in verschiedene Richtungen. Ich bin auch gespannt, was uns beide irgendwie hinziehen wird in den nächsten Jahren.
Und in dem Sinne hoffen wir, dass wir euch was mitgeben konnten, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und wünschen euch an dieser Stelle, egal wo ihr euch befindet, einen schönen Wochenstart, eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende, guten Morgen, schönen Nachmittag, gute Nacht, je nachdem, wo es euch gerade hinzieht. Und danke fürs Zuhören.
Danke und bis zum nächsten Mal.